hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
In SWR1 Leute, heute Vormittag bis um 12 haben wir sogar zwei Gäste. Das kommt selten vor, aber wenn, dann ist immer einen guten Grund. Dieses Mal sind es Mutter und Sohn, die zusammen ein Buch geschrieben haben, und zwar über die Pubertät. Die Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel und ihr Sohn, der Archäologiestudent Nikolas Schnabel. Schönen guten Tag, die Herrschaften.
Guten Tag, Herr Siller.
Guten Tag. Wie kam die Idee zustande, zusammen ein Buch zu schreiben? Mutter und Sohn erleben immer die Pubertät zusammen, aber es gibt es ganz selten, dass dahinter ein Buch draus entsteht, Frau Schnabel.
Ja, ich denke, dass ein Buch entstehen soll über die Pubertätszeit, das war schon lange ein Plan von mir, weil ich über diese Zeit eben schon viel gearbeitet habe und auch kulturelle Vergleiche gemacht habe. Und als dann der Nikolas in das entsprechende Alter gekommen ist, habe ich gemerkt, aha, das betrifft eine Wissenschaftlerin ja offensichtlich auch hautnah. Und als dann sein 18. Geburtstag kam, dann haben wir uns kurz vorher überlegt, ob das nicht eine gute Idee wäre, ihm das Mitschreiben an diesem Buch zum Geburtstag zu schenken. Aber ich war sehr aufgeregt, ob er dieses Geschenk als gutes Geschenk empfinden wird.
Herr Schnabel, ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Mutter auch mal aufgeregt ist. Oft ist es ja nur umgekehrt. Haben Sie das als richtig schönes Geburtstagsgeschenk empfunden? Also kein Buch geschenkt zu bekommen, sondern an einem Buch mitarbeiten zu dürfen?
Ja, also ich fand das sehr gut, weil es einfach auch zeigte, dass sie sozusagen mir das zutraut. Also dass mir zugetraut wird, das zu schaffen. Und das fand ich bei meinem 18. Geburtstag sehr schön, wo sozusagen man offiziell erwachsen ist, nach dem Alter jedenfalls.
Und das war jetzt eine Bestätigung durch die Mutter. Sie hält mich auch für so erwachsen, ja, genau, dass sie an ihrem Buch mitmachen kann.
Ganz genau.
Jetzt tun wir mal so, als wäre sie nicht da. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn die Mutter Verhaltensbiologin ist und gerade die Kindheits- und Jugendphase erforscht und man selber, fühlt man sich da ein bisschen als Forschungsobjekt von klein auf, bis man erwachsen ist?
Eigentlich nicht, weil also bei mir sozusagen kam eher die Mutter als die Wissenschaftlerin raus. Und insofern habe ich eigentlich mich nie als Versuchsobjekt gefühlt.
Ja, dass die Mutter im Vordergrund steht in dem Zusammenleben, das hoffe ich doch auch mal. Aber wie schwer, Frau Haug-Schnabel, fällt es einer Wissenschaftlerin, die nun ein Versuchsobjekt ja vor der Nase hat, was sie sonst nie so hautnah kriegt, also zu trennen zwischen der privaten Sphäre und der wissenschaftlichen?
Also da hatte ich auch ein bisschen Angst. Das hat aber ganz früh angefangen. Ich habe nämlich kurz, bevor ich mit Nikolas schwanger geworden bin, habe ich eine mehrteilige Schwangerschaftsserie geschrieben. Und dann habe ich sozusagen die Serie eingeholt mit meiner eigenen Schwangerschaft. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich vollkommen umgestellt habe. Also von der über den Kopf geschriebenen Schwangerschaftsserie zu dem im Bauch und mit den Emotionen gefüllten Schwangerschaft, da konnte ich einen ganz klaren Schnitt machen. Mhm. Also ich natürlich ist das Wissen nicht verloren gegangen. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, zu rauchen während der Schwangerschaft. Das war im Kopf schon klar gewesen, habe ich dann auch so durchgeführt. Aber ich habe sicher viele Momente rein emotional erlebt. Und so wird es wahrscheinlich die ganze Kindheit auch bei meinen beiden Kindern gewesen sein, dass ich natürlich vor einem Hintergrund argumentiere oder auch Dinge plane. Aber wenn sie passieren, ist man natürlich primär, Gott sei Dank, die Mutter, die dann reagiert.
Aber das, was Sie zu Hause vorgefunden haben, hat sich parallel auch in Ihren Büchern und Ihrer Forschung gespiegelt. Also Schwangerschaft heißt auch über dieses Thema arbeiten, wenn Babys da sind, über dieses Thema bis zur Pubertät.
Ich denke, das passiert natürlich automatisch. Ich arbeite in der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen. Wir arbeiten vom Zeitpunkt der Geburt bis in die Pubertät und irgendwie durchlaufen natürlich auch meine Kinder diese Zeit, sodass das immer in gewissem Sinne parallel gegangen ist. Aber man muss natürlich klar sagen, dass für den Forschungshintergrund hatte ich natürlich schon eine größere Stichprobe als meine Familienstichprobe von N gleich 2. Das sind dann wirkliche Forschungsprojekte, die an Kliniken durchgeführt werden oder die in Beratungspraxen durchgeführt werden. Aber es ist schon eine Parallelität da, die ich auch sehr spannend finde und zwischendurch natürlich auch diesen Spagat erlebe, was weiß ich genau dazu und was fühle ich im Moment.
Die Pubertät, eine ganz spannende, eine ganz wichtige Lebensphase. Nikolas Schnabel, im Nachhinein eine tolle Phase oder das, was man manchmal auch am liebsten zum Teufel gewünscht hätte?
Beides. Also es schwankt sehr. Also es gibt Phasen, da würde man liebend gern in einer anderen Phase sein oder einfach jemand anderes. Aber es gibt auch Phasen, in denen man ganz glücklich ist damit.
Das unterscheidet sich dadurch, ob man gerade Mädchen kennengelernt hat oder nicht?
Zum einen, ja, natürlich. Und ob man irgendein Erfolgserlebnis hatte oder in jeglichem Hinsicht oder ob man gerade an sich selbst zweifelt oder so. Das schwankt sehr schnell auch. Ist auch tagesabhängig.
Ich glaube, da haben Sie zwei ganz wichtige Punkte genannt. so aus meiner Erinnerung jedenfalls, Erfolgserlebnisse, ich glaube in der Zeit fast noch wichtiger als sonst sowieso immer im Leben. Und eben das Gegenteil, wenn es irgendwie schief läuft.
Genau.
Frau Haugschnabel, haben Sie immer gleich gemerkt, dass ihm gerade jetzt, wenn Sie ihm ganz was Wichtiges für seine neue Lebensphase beibringen wollten, er völlig von der Rolle war, weil er gerade wieder, was weiß ich, Eva Maria oder wen kennengelernt hat?
Das wäre wunderbar, wenn man das immer gleich merken würde, dann könnte man ja sofort reagieren, aber man läuft da teilweise natürlich auch voll blind ins Messer und merkt gar nicht, was gerade in einem Menschen brodelt. Ich denke, man kriegt sehr viel mit. Wir haben in dieser Zeit auch sehr viel telefoniert, weil Nicolas hat noch die Schwierigkeit gehabt, dass er da sozusagen in zwei Familien gelebt hat, weil ich mich von meinem Mann in dieser Zeit getrennt habe. Und es ist auch sehr viel über Telefon gelaufen, sehr viel dann in Kompaktzeiten an Wochenenden oder Ferien besprochen worden. Aber ich habe die Schwankungen natürlich auch sehr mitbekommen. Aber ich habe auch immer, und das ist vielleicht das Schöne auch gewesen, so eine stabile Grundtendenz auch erlebt. Also er bleibt sozusagen stehen, auch wenn alles, was über der Oberfläche ist, mächtig am Wackeln und Wanken ist.
Sie haben ihn also im Grunde genommen als stabil empfunden und die Variationsbreiten waren akzeptabel.
Ja, ja. Also ich war überrascht, wie viel Schwankungen eine Stabilität aushält.
Ach so, ja, okay. Also man schwankt, wie man das unter anderen Umständen vielleicht auch kennt und kommt trotzdem noch einigermaßen gerade
noch
nach Hause.
Kurs. Ja.
Herr Schnabel, was war für Sie das Schlimmste während der Pubertät? Kann man das so sagen? Dass also Mutter einem stur was beibringen wollte, wozu man gar keine Lust hatte zum Beispiel?
Also was ganz schlimm ist, wenn man sozusagen merkt, dass man von anderen nicht ernst genommen wird.
Ja.
Also wenn man merkt, dass Erwachsene einen so als Kind behandeln, als nicht ganz zurechnungsfähig im Prinzip und als noch nicht erwachsen, obwohl man sich eigentlich schon erwachsener fühlt, als man anerkannt wird. Das ist ein sehr großes Problem. Und natürlich auch, dass man Versagensängste hat, also dass man Angst hat, dass man es in der Schule nicht packt oder sowas, das ist sehr schlimm.
Ist Schule immerhin doch so wichtig, dass man da zumindest bestehen möchte?
Ja, auf jeden Fall, weil...
Oh, ich kenne das auch anders.
Nein, also man möchte natürlich im Prinzip nicht versagen. Also es ist einem sozusagen aus erwachsener Sicht ist Schule einem in ganz anderen Punkten wichtig oder nicht wichtig. Aber dass man im Prinzip sich selbst beweisen will, dass man nicht versagt, das ist jetzt in der Schule auch gegeben.
Das Buch heißt Pubertät, Elternverantwortung und Elternglück. Da stehen die Eltern ja ganz deutlich im Mittelpunkt. Fühlt man sich da nicht zurückgesetzt als Co-Autor, Herr Schnabel?
Nein.
Nicht?
Eigentlich nicht, nein. Weil es ist ja auch primär sozusagen für Eltern auch, dass sie ihre Kinder besser verstehen und davon profitieren natürlich die Kinder auch mit.
Mhm. Wir wollten ein bisschen über die Konfliktsituationen während dieser wichtigen Pubertätszeit reden. Waren das für Sie, Herr Schnabel, die Sachen, wo Mutter was aus Ihnen machen wollte, wo man deutlich merkte, jetzt will sie erziehen?
Natürlich. Also es ist im Prinzip...
Sie hören jetzt mal weg, ne?
Ich höre gar nichts.
Es ist im Prinzip natürlich immer, wenn der Konflikt auftritt, dass die Mutter was anderes möchte oder die Eltern einfach was anderes möchten als man selbst und man selbst einfach völlig andere Prioritäten hat und es einem einfach auch nicht so wichtig ist, was jetzt gerade für die Eltern wichtig ist. Und das führt dann schon zu Konflikten.
Was den Eltern in dem Moment wichtig sein könnte, ist zum Beispiel die Schule.
Genau.
Die ist einem dann unter Umständen nicht so wichtig wie den Eltern, obwohl das einen selber was angeht.
Ja, also die Schule ist einfach das Problem, dass wenn man sozusagen zu oft enttäuscht wird, beziehungsweise sich missverstanden fühlt von Lehrern, von der Schule generell, oder einfach merkt, dass man zu wenig erreicht, was man eigentlich möchte, oder dass man ungerecht behandelt wird, dann verliert man schon sehr schnell die Lust. Weil dann ist es nicht mehr wichtig und dann möchte man auch nicht mehr so viel dafür machen, weil man es ja für unwichtig hält.
Mhm.
Das führt dann natürlich zu Konflikten.
Mhm. Dafür gibt es andere Sachen, die einem wichtiger sind und dementsprechend mehr tut man dafür. Was tut man denn, um die Holde zu erobern, die einem gerade im Kopf rumspukt?
Alles, im Prinzip. Also man
das ist, glaube ich, eine sehr ehrliche Antwort.
Ja, also man macht im Prinzip wirklich alles. Also man versucht wirklich alles. Also das kann man im Prinzip nicht auf ein paar Punkte zusammenfassen.
Aber darf man das nach außen noch alles so zeigen, dass man so hoffnungslos in jemanden verschossen ist, dass man da alles tut? Oder ist das dann vielleicht auch mal peinlich?
Nee, das ist schon peinlich. Also man muss schon aufpassen, dass das einigermaßen cool auch rüberkommt im Prinzip. Oder auch, weil sonst ist ja auch die Angebetete im Prinzip abgeschreckt. Und das würde ja dann, wäre ja sehr kontraproduktiv.
Haben Sie einen Tipp für andere in der gleichen Phase, wie man das auf die Reihe kriegt? Diesem Mädchen klarzumachen, du bist für mich das Wichtigste, aber es so distanziert zu machen, dass man auch noch cool dabei rüberkommt.
Nee. Weil
das habe ich befürchtet.
Weil es kommt natürlich auch total auf das Mädchen an und auf die Person, die sozusagen dem Mädchen beeindrucken möchte, und das kann man, da kann man keine Tipps geben. Das muss man selbst, eine eigene Strategie entwickeln.
Ganz
auch.
Individueller Weg.
Wie hat Ihr Sohn das gemacht?
Ja, nachdem er eine ganz tolle Freundin hat, offensichtlich gut. Und nachdem wir vorher einen ganzen Strauß von Damen schon bewundern und begrüßen durften, denke ich, hat er auch recht früh angefangen zu wählen und sich auf den Punkt zu bringen, was ihm wichtig ist.
Nikolas, haben Sie die Mails alle zu Hause vorgeführt?
Nein.
Ich glaube nicht. Ich glaub,
ja, weil Sie gerade von einer ganzen Latte sprachen, die da angetanzt kam.
Ja, ja.
Das war auch nur die Hälfte
war,
von
das
allen.
War die, das war eine Auswahl.
Frau Haugschnabel, wenn Sie gemerkt haben, der Sohnemann driftet gerade wieder so ein bisschen ab, wahrscheinlich wieder Mädels oder ja, was soll sonst sein, ne? Aber eigentlich müsste er jetzt lernen, nämlich seine Sprachen, seine Mathematik, seine Physik und regelmäßig zur Schule gehen. Wie sind Sie da mit ihm umgegangen? Wie haben Sie versucht, ihm das, was ihm gerade so unwichtig ist, wichtiger zu machen?
Ich glaube, ich habe zuerst mal versucht, meine Verzweiflung nicht zu zeigen, weil ich ja eigentlich ein ganz anderes Bild von ihm gehabt habe, als das, was er geboten hat. Nicht? Ich habe ja eigentlich einen ganz, ganz spannenden und interessierten Menschen auch durch die Pubertät hindurch in ihm gesehen, und er hat sich zwischendurch einfach als höchst uninteressiert, gelangweilt, von der Welt nicht betroffen gezeigt. Und dann habe ich halt versucht, nicht merken zu lassen, dass ich eigentlich an dieser Situation verzweifle, weil ich ja merke, es ist mehr da. Ne? Und ich habe an den Stellen, wo ich den Eindruck habe, ja, da ist so ein Restinteresse, das gezeigt wird, habe ich halt versucht nachzulegen. Ob das jetzt was mit Kunst war, ob das was mit gemeinsame Bücher lesen waren, irgendwo hinfahren, mich für seine Musik interessieren. Aber ich habe natürlich auch, wie alle anderen Eltern, gesagt, Nikolas, weißt du, du musst ein Jahr länger in die Schule gehen, wenn du dieses Schuljahr nicht gut machst. Ich habe natürlich versucht, die Drohung nicht ganz so offensichtlich zu machen, aber ich denke, er hat sie zwischen den Zeilen trotzdem wahrgenommen. Man kommt als Eltern in Druck, wenn man merkt, dass ein Mensch, der eigentlich alle Fähigkeiten zur Verfügung hat, ein ganzes Bündelweis zur Verfügung hat, und die liegen brach, nicht? Und da passiert nichts, die liegen im Bett, die stehen nicht auf, die gehen abends nicht ins Bett, die werden nicht geäußert, man verzweifelt schon ein bisschen, aber es gibt dann, also belohnt wird man durch so Lichtblicke, wo man plötzlich merkt, er ist nicht nur der Alte, sondern es ist mehr da. Es ist jetzt mehr gekommen. Ich kann mich entsinnen, wir haben mal die ganzen Ferien in Nordschottland verbracht, haben dort sehr viel gemacht, unter anderem gewandert, also nicht nur gewandert. Und da hat er uns, der ganzen Familie, hat er die Herstellung verschiedener Plastikarten erklärt. Da habe ich also gemerkt, aha, Chemie ist es im Moment, was von großem Interesse ist, habe mich dann auch selber für dieses Gebiet doch mehr interessiert, als ich das sonst im Alltag mache. Also ich denke, wir haben ihn versucht kommen zu lassen und das dann auch aufgegriffen, um ihn wieder zu motivieren, einen Schritt weiter zu gehen. Aber das war nicht immer ganz einfach.
Sie haben zwischendurch gesagt, man wird dann auch mal belohnt.
Ja.
Ist doch nicht die Hauptsache der Erziehung, dass die Mutter belohnt wird, oder?
Das macht's aber angenehm.
Ja. Nikolas, haben Sie denn gemerkt, wenn die Mutter darauf aus war, jetzt verzweifelt irgendeinen, zumindest den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ein Fünkchen von Interesse, wo sie dann reingestiegen ist, haben Sie das als Masche empfunden oder als ehrlichen Versuch oder wie?
Also man merkt es auf jeden Fall immer sofort. Und man hakt so ein bisschen ab. Es ist ja die Mutter, sind ja die Eltern, und das gehört halt so. Aber also als Masche eigentlich nicht. Nee, also eher so, das gehört halt dazu.
Ja, wie wirkt sich das aus, wenn man abhakt? Das gehört halt dazu. Gut, damit werde ich auch schon fertig, oder wie? Lass ihn mal machen. Ich weiß ja selber, was ich will.
Also man ignoriert es ganz ehrlich einfach teilweise. Aber manchmal macht man sich dann auch Gedanken so, vielleicht und so, und überlegt sich's dann. Aber das kommt natürlich darauf an, wie es rübergebracht wird. Also wenn es, sagen wir mal, grundpositiv rübergebracht wird, nicht gleich mit Kritik verpackt und nicht gleich sozusagen, du packst es nicht, wenn du so weitermachst oder so, dann überlegt man sich's eher.
Mhm.
Aber es gibt auch Tage, da denkt man einfach nur, nee, keine Lust.
SWR 1, Leute, der Radiotalk. Eins gehört, gehört. SWR 1.
Nikolas Schnabel, was war Ihnen lieber, wenn die Mutter auf Konfrontationskurs gegangen ist und jetzt mal rigoros ihren Stiefel durchgezogen hat, oder wenn sie doch sehr weich war, entgegenkam und sich auf den Jungen einstellen wollte und versuchen wollte, auf diese Art und Weise ihre eigentlich unveränderten Erziehungsziele zu erreichen?
Es war eigentlich ziemlich ausgeglichen. Also,
echt?
man testet natürlich einfach Grenzen aus und man versucht auch einfach gewisse Reaktionen hervorzuprovozieren. Und die müssen dann natürlich auch kommen, sonst denkt man, was war da jetzt los? Also wenn man sozusagen provoziert und es kommt nicht die entsprechende Antwort, dann denkt man, was lief denn jetzt falsch? Also man sucht auch die Konfrontation, das ist auch ganz wichtig.
Sucht man den Fehler dann bei sich? Was habe ich falsch provoziert? Oder?
Nicht unbedingt. Also man kann, aber das ist jetzt nicht unbedingt gegeben.
Und haben Sie ein Beispiel dafür, für so einen Provokationsversuch? In welche Richtung, bei welcher Gelegenheit?
Also, dass man zum Beispiel, wenn halt dieses auf Dinge aufmerksam machen, dieses Versuch, dieses Locken zum Beispiel, dass man das völlig ignoriert. Und da das halt dadurch versucht, einfach zu zeigen, ja, ich habe jetzt heute halt absolut keine Lust, das zu machen und ich werde das heute auch nicht ändern.
Mhm. Und was wäre dann die eigentlich erwartete, provokante Erwiderung gewesen, die Sie erhofft haben?
Eigentlich sozusagen, dass es weiter versucht wird. Also, dass dann, ja, aber du musst doch und das soll doch und für deine Zukunft sowas in der Art.
Und wenn das, und wenn das nicht kommt, dann laufen sie ins Leere, oder wie?
Ja, im Prinzip läuft man dann schon ins Leere. Aber es kommt, man kann bei, also, man ist sehr verlässlich, ja. Es funktioniert ganz gut.
Frau Haugschnabel, wie weit muss es diese Reibereien geben, damit die Jugend, damit der Sohn in der Pubertät seinen eigenen Weg findet, sich auch abgrenzen kann von den Eltern, um eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.
Das müssen wir jetzt mal von Nikolas abheben. Das betrifft nämlich alle Jungen, das betrifft alle Mädchen. Es muss einfach knallen. Es müssen Tabus gesprengt werden. Es muss alles in Frage gestellt werden, was bisher sich als, sagen wir mal, stabilisierend erwiesen hat. Denn man sucht ja nach einem neuen Betätigungsfeld. Man sucht nach seiner Identität, die ganz klar eine Abgrenzung sein muss von der Eltern. Und deswegen muss es diese Auseinandersetzung geben. Und diese Auseinandersetzungen bereiten die Eltern eigentlich während der gesamten Kindheit vor. Es gibt so einen Spruch, dass man sagt, man bereitet die Kampfpartner für die Pubertät in der Kindheit vor. Also man lernt, wie man mit Konflikten umgeht. Diese Kommunikationsmuster, diese Streitmuster, die werden auch in der Pubertät beibehalten. Wenn Eltern immer Recht haben wollen, wenn sie kein Argument mehr haben, erniedrigen, entwürdigen, dann wird es natürlich selbstverständlich auch von den Lehrlingen, die man herangebildet hat, dann auch übernommen und dann wird's herzhaft. Aber wenn es einem gelungen ist, während der Kindheit eben schon eine Dialogform hinzubekommen, die auch während Streit zwar an der Sache, herb an der Sache arbeitet, aber eben den gegenseitigen Respekt schon noch klar hervorhebt, dass man bestimmte Worte nicht sagt, dass man einfach auf eine bestimmte Art und Weise miteinander umgeht, aber trotzdem knallharte Gegner ist jetzt in der Diskussion, dann bringt es beide Seiten wirklich weiter. Es muss diese Auseinandersetzungen geben.
Mit erniedrigen meinen Sie, wenn dann auch körperliche Gewalt angewendet wird?
Ja, oder verbal. Man kann furchtbar beschämen und einen fertig machen.
Also Respekt auf beiden Seiten sollte erstmal eine Grundvoraussetzung sein.
Ja, und das kann man nicht plötzlich in der Pubertät anfangen zu lernen. Da muss man eine Vorgeschichte mit haben.
Nikolas, wo gab es die meisten Konfliktfälle? Ging es darum, dass Sie mal nicht in die Schule wollten oder dass Sie lange Haare haben wollten? Wobei ich eben gehört habe, Haare ist wieder ein Problem geworden. In meiner Jugend gab es das aber mit meinen Kindern. Die konnten da tragen, was sie wollten. Da konnte auch keiner mehr mit provozieren.
Also die meisten Reibepunkte gab es eigentlich schon in der Schule. Also sozusagen
wegen mangelnder Leistungen, oder wie?
Mangelnder Motivation, würde ich es mal ausdrücken. Also eher, dass schon eine gewisse Nullbockhaltung auch gegenüber der Schule. Und auch natürlich einfach, dass man irgendwann aufgibt. Also wenn man halt merkt, dass man beim Lehrer nichts erreicht, egal was man macht, dann gibt man sehr schnell auf und dann will man nicht mehr.
Warum hat man überhaupt zunächst mal grundsätzlich so eine Art von Nullbockhaltung gegenüber der Schule? Um den Eltern und den Lehrern zu zeigen, was ihr wollt, will ich noch lange nicht, oder was steckt dahinter?
Also im Prinzip ist die Schule natürlich auch einfach ein Zeitfresser, das man als Jugendlicher einfach besser nutzen könnte, nach eigener Ansicht. Also man könnte in der Zeit ja viel mehr machen im Prinzip, was man sozusagen möchte. Aber es ist halt auch sozusagen, wenn Schule gut gestaltet ist, kann sie auch ansatzweise Spaß machen, drücken wir es mal so aus. Aber es ist schon eher, dass man es als Hindernisgrund sieht, um zum Beispiel Mädchen kennenzulernen und das eigene, sich selbst kennenzulernen, im Prinzip die eigene Persönlichkeit kennenzulernen. Und das ist dann einfach nur störend.
Also Balzen im Schwimmbad wäre eigentlich am Vormittag angebrachter, als in der Schulbank
zu hocken. Ganz genau.
Ne? Ja, das ist ja irgendwie auch für jeden einleuchtend, außer im Moment für die Mutter vielleicht, wo das so ist. Frau Haugschnabel, wie haben Sie sich denn verhalten, wenn Sie wussten, dem Sohn fehlt die Motivation, der wird jetzt eigentlich ganz was anderes machen und der passt in der Schule auch nicht auf. Wie haben Sie ihm versucht, Ihren Weg beizubringen, den richtigen natürlich?
Es ist natürlich die Sache mit dem richtigen Weg und der Definition, was richtig ist. Nicht? Aber ja, das, was ich
Sie wollten doch wie alle Eltern das Beste für Ihren Sohn.
Natürlich. Ich wollte, dass er in der Zeit etwas findet, was ihn befriedigt und vor allen Dingen ihn motiviert, richtig einzusteigen. Richtig einzusteigen, sich mal auszutesten, zu merken, das ist was, wo ich was bieten kann, wo ich mich fordere. Wir arbeiten mit vielen Jugendlichen zusammen. Es heißt immer, die Schule ist etwas, was uns nicht wirklich fordert. Die macht uns fertig, die demütigt uns. Wir hätten eigentlich so viele Ideen. Man sieht es mal am Horizont, wie so ein Lichtschimmer aufblitzen, wenn es Projektzeiten gibt, wo wirklich selbstorganisierte Projekte mit eigenverantwortlichen Teilen gemacht werden, wo plötzlich man auf die Uhr guckt und sagt, Moment, es ist 22 Uhr, die sitzen noch zu viert da oben und arbeiten wirklich. Wo man also mitbringt, es ist ein Alter, wo eigentlich eine ganz große Energie da ist, der IQ steigt, die Kreativität geht in Formen, wo wir Erwachsenen später nur noch davon träumen und das bleibt eben ungenutzt. Und die Schule hätte durchaus die Möglichkeit, hier sehr viel mehr zu locken und dem jungen Menschen zu zeigen, ich habe Fähigkeiten, ich kann was und ich kann auch dieser Gesellschaft neue Impulse geben, denn wir brauchen die Jugendlichen. Wir können nicht warten, dass die irgendwo mal vor sich hin dümpeln, pubertär und dann als fertige Erwachsene zur Verfügung stehen. Wir müssen sie reinlassen, wir müssen ihnen Aufgaben geben, wir müssen ihnen die Chance geben, zu kommen und uns zu zeigen, denn wir haben auch noch nicht alles beim Besten, wie man es vielleicht verändern könnte.
Frau Hockschnabel, das war jetzt ein höchst wissenschaftlicher Beitrag über die Potenz der Pubertät. Ja. Aber ich wollte ja eigentlich wissen, wie Sie damit umgegangen sind, wie Sie ihn auf den richtigen Weg gekriegt haben.
Ich war voll Hoffnung, dass sich das ändert, dass wir das durchstehen müssen. Ich habe die Spitzen gesehen, die er hat. Ich bin natürlich zwischendurch auch verzweifelt, ganz klar. Ich habe seine Kameraden angeguckt, dann habe ich gedacht, ja, wir haben vielleicht sogar noch Glück gehabt. Und ich habe vor allen Dingen Mädchen angeguckt, wo ich mir gedacht habe, das wäre für mich als Mutter jetzt vielleicht noch schwieriger, aber das habe ich ja durch unsere jetzt 12-jährige Tochter auch noch vor mir. Ich habe sehr viel motiviert, ihm zu zeigen, dass er im Prinzip in Ordnung ist und was er angehabt hat und was er für Haare gehabt hat. Das war uns Gott sei Dank ganz egal.
Ich habe gesehen, dass Sie zum Beispiel ein Buch geschrieben haben, wo die kleinen Kinder herkommen und so. Ne? Dachte ich, das wäre Ihr erfolgreichstes, bis Sie mich dann im Vorgespräch belehrt haben, nein, das Buch über die Sauberkeit der Kleinkinder ist das erfolgreichste. Hat mich ein bisschen gewundert. Ist das ein großes Problem?
Das ist ein großes Problem, wenn man da ganz feste Vorstellungen hat, wann Kinder sauber zu werden haben und die Eltern denken, da müssten sie unheimlich viel dafür machen und ganz, ganz früh anfangen und dem ist nicht so. Man muss einfach warten, bis das Kind seine ersten Anzeichen von Handdrang zeigt und ihn dann so ganz langsam an Toilette oder Töpfchen gewöhnen, vor allen Dingen Zeit lassen. Und jeder hat da seinen individuellen Weg. Das ist die erste große Entwicklungshürde für Eltern.
Kann man da einen Zeitrahmen angeben zwischen so und so alt und so und so alt? Sollte sich das abspielen?
Das gebe ich natürlich nicht gern. Ich gebe jetzt einfach mal den weltweiten Rahmen an. Mit Sauberkeitserziehung wird man tagsüber im Durchschnitt mit 28 Monaten trocken und nachts im Durchschnitt etwa mit 30 Monaten. Und ohne Sauberkeitserziehung tagsüber mit 28 Monaten und nachts mit 30 Monaten. Die Sauberkeitserziehung kann.
Jawohl, das ist doch wunderbar für die Eltern. Die können da nichts falsch machen. Egal wie man erzieht, kommt immer dasselbe raus. Also die Erkältung dauert entweder eine Woche oder 7 Tage.
Sie können was falsch machen, wenn Sie zu früh anfangen mit einer Sauberkeitserziehung unter Druck. Oder wenn Sie dem Kind keine Möglichkeit zu geben, die bei uns üblichen Toilettengewohnheiten einfach auch mitzuerleben, dass man Lernen am Modell machen kann.
Mhm. Kann man in einem Satz sagen, was eine Forschungsbiologin, eine Verhaltensbiologin macht?
Eine Verhaltensbiologin
Bücher
interessiert
schreiben über
sich,
Kinder, ja.
Ja, aber sie interessiert, ja, sie muss natürlich erstmal den Stoff bekommen, über den sie die Bücher schreibt. Verhaltensbiologen interessieren sich für die Entwicklung des Menschen, eigentlich vom Zeitpunkt der Zeugung bis zu seinem Tode. Die Schwerpunkte der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen in Kanton, die ich leite, das ist der Zeitpunkt von der Geburt bis so in die Pubertät hinein. Was sind genetische, was sind biologische Voraussetzungen für diesen Entwicklungsprozess, die aber von Zeitpunkt der Zeugung ab bereits von Sozialisationsfaktoren, Umweltfaktoren beeinflusst werden und das Zusammenwirken sozusagen von Anlage und Umwelt, das ist dann das, was wir Menschen als Verhalten zeigen. Und darüber arbeiten wir.
Sie haben diese Forschungsgruppe selbst gegründet. Wie finanziert sie sich? Für wen arbeiten Sie?
Ganz unterschiedlich. Wir arbeiten für Universitäten, wir arbeiten für Stiftungen, wir arbeiten für große Unternehmen, wir arbeiten für Rundfunk und Fernsehen, dann natürlich für Institutionen, die Gutachten brauchen, wie Voraussetzungen sein müssen, dass Kinder groß werden, Rahmenbedingungen für Kindergärten, die jetzt zum Beispiel Kinder unter 3 Jahre aufnehmen, wo man Gutachten macht. Wir machen Beratungen für Eltern, aber auch für größere Institutionen, wo sich dann die Schwerpunkte innerhalb, nennen wir es mal, der Kindererziehung, der Säuglingsbetreuung verändern.
Wenn eine Verhaltensbiologin einen Sohn gut erzieht, kommt da unter Umständen ein Archäologiestudent dabei raus. Warum interessieren Sie sich für alte Knochen?
Weil man aus ihnen wahnsinnig viel über sozusagen alte Zivilisationen herauslesen kann. Und es auf sozusagen einer wissenschaftlichen Basis, die nicht bloß so nach Vermutungen arbeitet.
Was ist der älteste Knochen, den Sie bislang gefunden haben?
Also selbst gefunden habe ich noch keinen, weil ich jetzt anfange zu graben.
Alles klar.
Und die Knochen, die ich untersucht habe, letztes Semester waren frühmittelalterlich.
Sie sind noch 9 Jahre zur Schule gegangen, also aufs Gymnasium. Bedauern Sie, dass Sie nicht schon nach 8 Jahren fertig sein konnten?
Also sozusagen, nee.
Gut, nee. Kurz überlegt und dann doch nein. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der den G8-Zweig, also das schnellere Turbo-Gymnasium, gut findet. Frau Hockenschnabel, wie ist es bei Ihnen?
Wie viel Sendezeit haben wir noch?
Nee. 20 Sekunden ab jetzt.
Vollkommen unnötig, diese Zeit zu verkürzen, wenn man nicht einen Lehrplan umstellt und dann wirklich auch in diesen 8 Jahren was anderes macht, dass die jungen Menschen dann auch wirklich in ausgebildeterer Form die Schule verlassen. Ich sehe es im Moment als vollkommen unnötig, den Stoff von 9 Jahren in 8 Jahre zu stopfen und zu denken, damit hätten wir einem 8-jährigen Gymnasium Genüge getan.
Na, wenn, muss die Reihenfolge auch umgekehrt sein, dass man feststellt, unsere Lehrpläne gehören entrumpelt und wenn dann so viel rausfällt, dass man den Rest in 8 Jahren schafft, dann kann man ja vielleicht auch 8 Jahre.
Ja, und vielleicht Neues, Wichtiges auch reinnimmt.
Ja, auch nicht schlecht, ja. Ein Vorschlag, den man mal überlegen könnte.
Ja.
Wir haben ein bisschen über Pubertät und Erziehung gesprochen heute. Würden Sie, Frau Hockenschnabel, im Nachhinein was anders machen? Oder machen Sie bei Ihrer jüngeren Tochter, die kommt jetzt nochmal in so ein Alter rein, irgendwas anderes als bei Ihrem Sohn grundsätzlich?
Unsere Anouk ist ein ganz anderer Mensch. Unsere Anouk ist weiblich. Unsere Anouk ist vom...
Das ist schon mal ein gravierender Unterschied.
Ein ganz gravierender Unterschied, gerade für den Pubertätsdurchlauf und für das Verhältnis Mutter und Tochter. Ich glaube, dass wir an den Grundfesten eigentlich jeden Tag Bestätigung kriegen, dass wir das ganz gut machen in dieser Familie. Aber ich glaube, dass die Anouk schon vor ganz anderen Herausforderungen stehen wird, wie es der Nikolas gestanden hat. Die beiden Kinder sind altersmäßig 11 Jahre auseinander. Ich denke, wir müssen sie mehr schützen, mehr Orientierungsrahmen noch geben, aber ihr auch schon noch mehr Freiheiten geben, als es beim Nikolas nötig war, weil von dieser Altersgruppe heute schon sehr viel mehr verlangt wird.
Also hat sich schon was geändert?
Da hat sich was geändert, ja. Müssen sie sehr viel besser mit Sachen zurechtkommen. Sie geht in eine Schule, in der weit über 1000 Schüler sind. Sie macht einen zusätzlichen Kunstzug. Sie muss sehr viel selber schon arrangieren. Dadurch wird sie selbstbewusster. Und dadurch hat sie natürlich auch sehr viel früher eine eigene Meinung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Herr Schnabel, würden Sie was anders machen, wenn Sie mal Kinder haben in dieser wichtigen Zeit, als Sie es von Ihren Eltern erlebt haben? Oder ist das so ein Rahmen gewesen, an dem Sie sich auch orientieren können, wenn Sie selber Kinder erziehen?
Also ich glaube, in meinem jetzigen Alter kann ich mir noch nicht vorstellen, wie ich mit meinen eigenen Kindern umgehen werde. Also das weiß ich überhaupt nicht.
Aber Sie kriegen vielleicht mal welche.
Das werden wir sehen.
Das werden wir aus. Gut, wir wollen der Zeit
nicht
vorgreifen.
Das werden
wir hoffen. Aha. Hockenschnabel, die Zeiterziehung ist vorbei. Er ist jetzt erwachsen, er kann Kinder kriegen.
Ja, aber die Zeit der Wünsche ist ja noch da.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Sendezeit ist zu Ende. Bedanke mich, dass Sie heute Zeit für uns hatten und viel Erfolg für Ihr Buch über die Pubertät.
SWR1, Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.